Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in das Wort Gottes zusammen reinschauen können. Und wie ihr hier seht, geht es heute und auch in den nächsten Wochen um das Thema Erbe. Stell dir vor, du sitzt zu Hause und jemand klingelt an deiner Tür, der Postbote klingelt an deiner Tür, überreicht dir einen eingeschriebenen Brief, du zeichnest gegen, quittierst den Empfang und du siehst schon gleich auf dem Umschlag, aha, das ist ein Brief, der kommt von einem Notar. Und du öffnest diesen Brief und da drin liest du also, dein Onkel Herbert, den du als Kind mal irgendwie gekannt hast, der vielleicht ein bisschen kauzig, ein bisschen schrullig war, der wechselseitig, weiß ich nicht, in Altötting, Timbuktu und USA gelebt hat, aber ein Riesenvermögen aufgehäuft hat, der ist gestorben. Onkel Herbert ist gestorben. Und das war so, du weißt auch nicht so genau warum, irgendwie hat Onkel Herbert einen Narren an dir gefressen und du warst sein Lieblingsneffe oder seine Lieblingsnichte. Und jetzt steht da in diesem Brief, ja, Onkel Herbert ist tot und sie sind eingeladen zur Testamentseröffnung und Onkel Herbert hinterlässt ihnen ein gewaltiges Vermögen, wo immer der das auch her hatte. Und ich glaube, das ist was, was sich jeder von uns irgendwie so insgeheim wünschen würde, ne? So einen Onkel Herbert irgendwo zu haben und zu sagen, prima, ich erbe ein Vermögen und muss mich um nichts mehr kümmern, ne? Ist doch so. Und ich weiß nicht, was wäre deine Reaktion, wenn du diesen Brief öffnest und du liest, aha, Vermögen, Erben und so weiter. Ich glaube, wir würden uns alle ein Loch im Bauch freuen und sagen, yes, endlich stehe ich auch mal auf der Sonnenseite des Lebens, endlich habe ich auch mal einen Jackpot, endlich habe ich das Große losgezogen. Ich habe zwar Onkel Herbert selten gesehen und wo immer der auch gestorben ist oder so, ich bin Erbe und er hat mich begünstigt, Halleluja, ne? Würden wir doch alle sagen. Und vielleicht sagst du jetzt auch insgeheim, ach ja, wäre schön, wenn es mal so wäre, irgendwie so gute Sachen passieren mir doch nie in meinem Leben. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das passiert immer nur allen anderen, aber mir nicht. Aber ich möchte dir heute etwas sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du diesen Gott kennst, dann hältst du bereits solch einen Brief in deiner Hand und zwar in Form des Wortes Gottes, in Form der Bibel. Du hältst etwas in deiner Hand, was redet von deinem Erbe, was auch den Inhalt deines Erbes beschreibt und was viel besser ist als das Erbe von Onkel Herbert. Also Onkel Herbert kann dir vielleicht nur ein bisschen Geld und Immobilien und Pferde und was weiß ich was vermachen, aber das, was hier drin steht, ist viel besser, viel wirkungsvoller, viel kraftvoller, viel lebendiger als das, was Onkel Herbert oder Tante Trude oder wer auch immer dir jemals wird vererben können. Und wir sind insofern Begünstigte. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus kennen, dann können wir sagen, ja, danke Herr, ich bin Erbe. Die Bibel ist ja, und das wissen die meisten von euch, die Bibel ist ja aufgeteilt in das Alte und in das Neue Testament. Und das ist interessant, dass es auch schon so benannt worden ist. Das sind jetzt keine direkten biblischen Begriffe, aber es ist aufgeteilt in das Alte und Neue Testament und im Wesentlichen oder vereinfacht gesagt geht es darum, der alte Bund, das alte Testament, wenn du so willst, wurde geschlossen zwischen Gott und dem Volk Israel unter Mose und beinhaltete das Gesetz. Und der neue Bund wurde durch das Erlösungswerk Jesu Christi geschlossen zwischen Gott und allen Menschen. Und wir lesen im Hebräerbrief, ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung, Hebräer 9, Vers 15, genau das, was ich gerade gesagt habe, nochmal anders ausgedrückt. Da steht, Christus ist der Vermittler eines neuen Bundes, also dieses neuen Testaments. Und mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Hier haben wir so diesen Sachverhalt. Hier ist die Rede von einem Erbe, das uns gegeben worden ist und das wirksam geworden ist durch den Tod Jesu Christi. Wir wissen, dass das Gesetz, welches den ersten Bund ja ganz wesentlich ausmachte, dass das niemanden dazu verholfen hat, vor Gott irgendwie gerecht zu sein oder irgendwie Sünden zu vergeben. Die damals begangenen Sünden, die wurden durch das Opfern von Tieren und so weiter lediglich so unter die Nachsicht Gottes gestellt, wie das so schön heißt. Und das Ganze wurde einfach nur irgendwie zugedeckt, aber es fand keine wirkliche Vergebung, keine wirkliche Erlösung statt. Der alte Bund konnte keinen Menschen gerecht machen, geschweige denn erlösen. Und deshalb kam Jesus Christus, um unsere Sünde am Kreuz von Golgatha auf sich zu nehmen. Er bezahlte für unsere Übertretungen und er hat es möglich gemacht, dass wir in dieses Erbe, was dadurch zur Verfügung gestellt worden ist, eintreten können. Und jeder, der Jesus als seinen Herrn annimmt, ist losgekauft von der Sünde, so wie wir das hier gelesen haben. Und wir können das verheißene Erbe in Besitz nehmen. Das ist so in Kurzform der Kern des neuen Bundes oder des neuen Testaments. Und dann lesen wir weiter im Hebräerbrief, Kapitel 9, in den Versen 16 und 17. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Aha, da haben wir es also. Es verhält sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, sprich, damit es gültig wird, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Logisch, ne? Du kannst nicht erben, bevor der Erbgeber nicht tot ist. Es wird erst im Todesfall gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. So ist das auch im Natürlichen, ganz klar. Und das Schöne ist, dass durch den Opfertod Jesu, dadurch, dass Jesus gestorben ist, dieses Testament gültig geworden ist und wir als Erben dessen, was Jesus getan hat, Zugang bekommen haben zu diesem Erbe. Nun fragst du mich ja, was beinhaltet denn dieses Erbe? Wovon rede ich denn hier eigentlich? Dieses Erbe, das, was uns die Bibel als Erbe darstellt, ist wirklich extrem vielschichtig. Das kann man gar nicht so mit wenigen Worten wiedergeben. Es gibt in der Schrift eine ganze Reihe von Erwähnungen zu den Begriffen Erbe, Erbschaft und so weiter. Und das ist ein Angebot von ganz großer Breite und ganz großem Inhalt, was man gar nicht mit wenigen Worten beschreiben kann. Ich werde an den nächsten Sonntagen einfach noch mehr darüber sagen, aber heute nur so viel dazu. Das beinhaltet unter anderem das ewige Leben. Das ist schon mal ein gewaltiger Teil unseres Erbes, das ewige Leben. Onkel Herbert kann dir nicht ewiges Leben vererben, ne? Der würde vielleicht selber gerne ewig gelebt haben, aber auch noch nicht mal das hat funktioniert, geschweige denn es zu vererben. Aber bei Gott haben wir ewiges Leben geerbt oder Gerechtigkeit, Erlösung, Gerechtigkeit durch Glauben, Freundschaft mit Gott. Ist das nicht toll? Wir können Freunde Gottes werden. Wir können hingehen und sagen, Gott ist nicht mehr irgendwie der ferne Gott, mit dem ich nichts zu tun habe, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn erreichen kann, sondern Gott ist uns nahe gekommen und Teil unseres Erbes ist Nähe, ist Beziehung zu diesem Gott. Und das ist nichts Theoretisches, das ist was total Praktisches, was Handfestes, was jeder von uns bekommen und erleben kann. Oder es beinhaltet auch irdischen Segen. Irdischen Segen in jeder Hinsicht, Gesundheit, Versorgung und so weiter. Aber das ist nicht alles, sondern es hat viele Aspekte, übernatürliche und auch natürliche Aspekte. Und darüber werde ich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr reden. Aber ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich vor einigen Wochen über dieses Gebet des Paulus gesprochen habe, dass er für die Epheser gebetet hat. Warum? Genau aus dem Grund. Er hat gesagt, ich bete, dass der Heilige Geist eure Herzensaugen erleuchtet. Ihr braucht eine Offenbarung, eine übernatürliche Offenbarung, damit ihr versteht, wie großartig, wie vielschichtig dieses Erbe ist. Das können wir nicht mit unseren 5 Sinnen erfassen, das können wir nicht mit unserem Verstand ergreifen, weil es so viel mehr, so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen oder erdenken können. Bei Onkel Herberts Erbe ist die Sache ziemlich klar. Es bezieht sich auf materielle, natürliche Dinge. Bei Gott ist es viel, viel mehr. Gehört ganz viel Übernatürliches dazu. Deswegen betet Paulus für die Epheser und deswegen sollten auch wir für uns beten, dass unsere Augen erleuchtet sind, damit wir das erkennen können und nicht sagen, ja, schön, dass ich das jetzt auch mal gehört habe, sondern dass wir es wirklich ergreifen können. Jetzt ist die Frage, wie nehmen wir denn dieses göttliche Erbe in Besitz? Gibt es Voraussetzungen dafür? muss ich jetzt irgendwas dafür tun, dass ich von Gott erben kann? Ich will dir gleich sagen, nein, du musst nichts dafür tun. Das ist genauso wie bei einem natürlichen Erbe. Du musst dein Erbe dir nicht erarbeiten. Manchmal erwarten die Erbgeber, dass man sich gut verhält und dass man dies oder das oder jenes tut. Bei Gott ist es nicht so. Das Erbe, das er dir gibt, gibt er dir umsonst, gibt er dir freiwillig, gibt er dir aus seiner Gnade heraus. Und jetzt fragst du, was? Gott gibt uns all das umsonst? Einfach so. Ja, das tut er, weil Jesus dafür bezahlt hat, weil Jesus dafür gestorben ist. Du brauchst nichts weiter zu tun. Du brauchst keine eigene Leistung, keine religiöse Leistung hinzuzufügen. Du musst nicht jeden Sonntag zur Kirche gehen, um dieses Erbe, also das kann ich dir empfehlen, sonntags zur Kirche zu gehen, aber du musst das nicht tun, um dieses Erbe zu bekommen. Jesus hat dafür bezahlt. Der einzige Punkt, die einzige Voraussetzung, die du erfüllen musst, und das ist bei jedem Erbe so, du musst Teil der Familie sein. Das ist eine ganz wesentliche, wichtige Voraussetzung. Römer Kapitel 8 sagt uns das, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und das liegt irgendwie völlig auf der Hand. Ja? Wenn du erben willst, musst du Kind sein. Ich weiß, im Natürlichen ist es möglich, dass es auch ein bisschen anders läuft, dass man sein Erbe an Organisationen, was weiß ich, Tierschutzverein oder sowas vererbt. Aber in erster Linie erbst du, wenn du zur Familie gehörst, wenn du Kind bist, wenn du Sohn bist, Tochter bist oder sonst irgendein Angehöriger. Der Galaterbrief sagt es etwas anders, Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Also es ist wichtig, dass du zur Familie gehörst. Wie gesagt, im Natürlichen ist es auch so, zuerst erben die nächsten Verwandten. Also zuerst kommt die Familie und wer nicht zur Familie gehört, kann nicht erben. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, sein Testament entsprechend zu formulieren, aber selbst wenn du es anders formuliert hast, müssen deine Verwandten, die nächsten Angehörigen, dennoch zumindest einen Pflichtanteil bekommen. Es sei denn, du warst ganz garstig zu Onkel Herbert und er hat dich enterbt. Ja, grober Undank, das gibt so einen Passus, damit kann man enterbt werden, sodass man noch nicht mal mehr einen Pflichtanteil bekommt. Also, du musst zur Familie gehören, um in das Erbe eintreten zu können. Du musst Kind Gottes sein, um das Erbe, das Gott für dich vorbereitet hat, annehmen zu können. Das ist die einzige, aber auch gleichzeitig die wichtigste und auch die schönste Voraussetzung. Was gibt es Besseres, was gibt es Tolleres, als Kind Gottes zu sein? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß noch in meinem eigenen Leben, wie das war. Das ist also fast 40 Jahre her, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie ich beim Freund auf dem Sofa saß. Die hat mir so allerlei erzählt von Jesus und vom Reich Gottes und von Gott und was Gott alles tut. Und das war für mich irgendwie alles böhmische Dörfer. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber irgendwie habe ich verstanden, ja, doch, das hat was mit mir zu tun. Und da gibt es einen Anspruch, den Gott an mein Leben hat. Und da ist die Rede von Segnungen. Und irgendwie war ich so gespannt darauf und wollte das kennenlernen. Und wollte wissen, wie ist das denn mit dem Übernatürlichen? Und Gott redet auch heute noch, Gott bewegt sich auch heute noch. Das hörte sich für mich zu schön an, um wahr zu sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Jetzt muss ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich mache das oder ich mache es nicht. Ich musste und ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich habe das schon mal hier gesagt, das war für mich in diesem Augenblick, als ob jemand einen Vorhang zur Seite gezogen hat. Vorher habe ich nur Bahnhof verstanden oder die Hälfte oder was ich mir so vorgestellt habe. Und in dem Augenblick, wo ich Kind Gottes geworden bin, wo ich gesagt habe, Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben, war es wie ein Vorhang, der zur Seite geschoben wird. Und ich habe angefangen, dieses Erbe, das, was Gott für mich vorbereitet hat, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, zu verstehen und immer mehr zu ergreifen, Stück für Stück darin zu leben und darin zu gehen. Und das ist bis heute so. Und das ist super. Das ist das Beste, was mir jemals überhaupt in meinem Leben passiert ist. Es gibt nichts Besseres. Und ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt, auch einige viele schöne Dinge. Aber das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und das ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Also, die Voraussetzung, um das Erbe anzutreten, ist, Kind Gottes zu sein, ist, zur Familie dazu zu gehören. Und das hat natürlich auch immer etwas dann mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun. Ob du dein Erbe dann antrittst, auch wenn du die Möglichkeit hast, ob du es dann antrittst oder nicht, hängt ein Stück weit auch immer von unserem Gottesbild ab. Das ist uns irgendwie auch klar. Und auch davon, wie du deine Beziehung zu ihm siehst und lebst und so weiter. Und es ist ja so, wenn du dein Leben in die Hand Gottes gelegt hast, dann bist du ein geliebtes, ein gewolltes, ein angenommenes Kind Gottes, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Von Gottes Seite her gibt es keine Hindernisse, keine Hinderungsgründe, nichts, was ihn irgendwie aufhalten würde. Du kannst ja auch nochmal die Predigt von Jeannie anhören, die sie vor 2 oder 3 Wochen zu diesem Thema gehalten hat. Aber die Frage ist ja, ob wir uns selber auch so sehen. Ich weiß, dass es Menschen gibt und gar nicht mal so wenige, die von ihren leiblichen Eltern verletzt worden sind, abgelehnt worden sind, vielleicht sogar verlassen worden sind. Manche wissen nicht, wer Vater oder wer Mutter ist. Manche haben nie eine heile Familie erlebt, wo Annahme, Wärme und eine liebevolle Elternbeziehung herrschten. Und dann fällt es irgendwie schwer, das zu übertragen auf die Beziehung zu Gott. Nur wenn du dann vielleicht hörst, ja, Gott ist mein Vater, dann gehen bei dir sofort alle Jalousien runter und alle Barrieren hoch, weil du negative, schlechte Erfahrungen mit deinen leiblichen Eltern gemacht hast. Und insofern braucht es dann manchmal auch ein bisschen Zeit, seelsorgerliche Begleitung, manchmal auch ein Stück weit therapeutische Begleitung, um Gott als liebevollen Vater sehen zu können, der er ja ist, um sich selber in der Rolle eines geliebten Kindes zu erleben, dass du ja bist. Und um in dieser Beziehung zu Gott ohne Angst, ohne Schuldgefühle, ohne Zweifel leben zu können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass unsere Beziehung zu Gott geprägt ist von Angstfreiheit, von Liebe, von Annahme und von dem Bewusstsein, dass Gott immer für uns ist und dass wir nichts dafür tun können, vor Gott irgendwie besser oder schlechter dazustehen. Es ist notwendig, dass unser Leben frei ist von dieser Angst und auch von diesem Drang, den wir auch alle ein Stück weit in uns haben, immer eine religiöse Pflicht erfüllen zu müssen. Wir müssen bei Gott keine religiösen Pflichten erfüllen. Du musst nicht besonders gut oder besonders fromm sein, um von Gott geliebt zu werden. Das ist nicht notwendig. Er liebt dich auf Grundlage dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist ein Stück, was wir verstehen müssen, was wir natürlicherweise nicht haben, aber wo der Herr uns hineinbringen will. Und unsere Beziehung zu Gott und unser Erbe, das, was wir da antreten, all das kann nicht geprägt sein von Druck und von Angst und von diesem Gedanken, vielleicht meint es Gott doch nicht so gut zu mir. Du kennst ja bestimmt auch so diese rührseligen Filme, so da ist so der garstige Vater, ja, der seine Familie jahrelang drangsaliert hat und irgendwann sagen die sich alle los, die Frau ist abgehauen, die Kinder sind weg, der Hund ist verschwunden und so weiter und der arme Mann, oder was heißt der arme Mann, der Griesgram, der lebt da irgendwo auf einer Berghütte in Bayern fernab und alle sind weg und alle haben ihn verlassen und irgendwann stirbt er denn auch noch so ganz alleine und dann gibt es da was zu erben und dann kommen die Erben, die Kinder so, naja, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, eigentlich habe ich ihn ja gehasst, aber na gut, es gibt hier was zu erben, dann gehe ich mal hin. Das kann nicht unsere Haltung, unsere Beziehung sein in Bezug auf Gott. Gott möchte nicht, dass unsere Beziehung so geprägt ist von dieser Angst oder von dieser Haltung, vielleicht meint es Gott doch nicht so gut zu mir oder das ist ein fieser Kerl. Gott möchte uns davon freimachen, auch von dem Gedanken, dass wir unwürdig sind. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal unwürdig gefühlt? Hast du schon mal gedacht, Mann, wer bin ich eigentlich, dass Gott mir all das geben möchte? Wer bin ich eigentlich, dass Gott mich so liebt? Das ist überflüssig, dieses Gefühl ist überflüssig, weil unsere Würde und unsere Würdigkeit nicht von uns abhängen, sondern von dem, ich sage es nochmal, von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann können wir beten, wir können sagen, Herr, Gott, zeig mir, wenn es Hindernisse gibt. Zeig mir, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die mich abhalten davon, so in dieser Beziehung, in Freiheit und in Freude vor dir zu leben und dieses Erbe anzunehmen. Der Heilige Geist offenbart uns das. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12, lesen wir ja auch, dass wir dem Vater Dank sagen können, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Gott macht uns fähig, dieses Erbe antreten zu können. Und das muss er auch, weil dieses Erbe ein übernatürliches Erbe ist, weil dieses Erbe von ihm kommt. Und deswegen wird er dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, dieses Erbe zu erfassen und zu erkennen. Also vor dem Erbe kommt auch ein Stück weit Befähigung und Bevollmächtigung dazu. Gott führt dich zuerst in eine persönliche und liebevolle Beziehung und macht uns innerlich fähig, dieses Erbe antreten zu können. Und dann kommt das Erbe. Und das ist ein Prozess, der fängt direkt am ersten Tag an, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Fängt sofort an, dass er dich mit hineinnimmt und dich fähig macht, dich verändert. Und das ist auch die Weisheit Gottes. Wenn du dir nämlich anschaust, was dieses Erbe alles umfasst, und darauf komme ich in den nächsten Sonntagen, wenn du dir das anschaust, wie großartig und kostbar das ist, dann ist auch klar, dass wir so eine Vorbereitung ein Stück weit brauchen, dass wir nicht irgendwo nur bei Einzelteilen oder bei Teilaspekten stehen bleiben, sondern das Ganze umarmen und sagen, oh ja, ich nehme die ganze Fülle von dem. Und als Negativbeispiel können wir uns anschauen, wie das manchmal bei Erben im Natürlichen abläuft. Ich habe mir neulich mal die Mühe gemacht oder den Spaß, wie auch, ich weiß nicht, ob das ein Spaß ist, aber ich habe im Internet nachgeschaut und habe so ein paar Lebensberichte gelesen von Menschen, die große Vermögen geerbt haben, wo die Eltern Firmengründer waren, wo sie Millionen oder Milliarden Vermögen angehäuft haben, wo sie ihren Kindern Firmen vererbt haben, Grundstücke, Geld, Aktien, was auch alles. Und in nicht wenigen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in nicht wenigen Fällen habe ich gesehen, dass die Erben, die diese Riesenvermögen geerbt haben, gar nicht in der Lage waren, mit diesem Erbe umzugehen. Und kennst du auch Beispiele oder so, dass solche Menschen manchmal nicht wissen, den Wert des Geldes zu schätzen, weil sie vielleicht selber nie gearbeitet haben. Weil sie nie mal gewusst haben, wie das ist, irgendwie abends müde nach Hause zu kommen, wenn man den ganzen Tag gerackert und geschuftet hat. Es sind manchmal Menschen, die anfangen, stolz und arrogant zu werden, weil sie sich auf ihr Erbe etwas einbilden, zu dem sie ja gar nichts dazugetan haben, was ihnen einfach gegeben worden ist. Oder dass sie manchmal auch nicht wissen, was sie Sinnvolles mit dem Erbe anfangen sollen. Ich habe in dem Zusammenhang gelesen, dass jemand ein kleines Vermögen geerbt hatte, 200.000 Euro, und dass er es tatsächlich geschafft hat, innerhalb von 2 Jahren 200.000 Euro in Kneipen zu verbraten. Ich frage mich, wie der das gemacht hat. Also der hat sicherlich nicht nur alleine getrunken, sondern auch reichlich eingeladen. Aber ich dachte, oh Mann, wie sinnlos, wie dumm ist das? Oder das Geld für sinnlose Dinge zu verschleudern, so getreu nach dem Motto, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Ne? Also wir sehen, dass ohne Vorbereitung das Erbe letztendlich nutzlos ist. Und Gott möchte uns nicht ohne Vorbereitung lassen. Er möchte, dass wir unser Erbe gut einsetzen, dass wir es empfangen, dass wir die ganze Fülle empfangen, alles davon, sofern das möglich ist überhaupt. Aber dann auch mit diesem Erbe gut umgehen können. Und die Vorbereitung Gottes auf unser Erbe besteht darin, uns mit seiner bedingungslosen Liebe und Annahme zu sättigen. Das ist das Erste und ich glaube auch das Wichtigste, was Gott in unserem Leben tun möchte. Und dann sind wir wieder bei diesem Gebet des Paulus für die Epheser, wo er betet, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst bekommen sollen, dass wir das wirklich verstehen, dass wir vom Heiligen Geist hineingenommen werden. Warum ist der Heilige Geist in diesem Prozess so wichtig? Auch darüber habe ich des Öfteren mal gesprochen. Es ist wichtig, weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns in die Kindschaft Gottes hineinführt und uns auch diese entsprechenden Erfahrungen machen lässt. Im Galaterbrief lesen wir, dass der Heilige Geist der Geist ist, der in uns ruft, Abba, Vater. Und sodass wir nicht mehr Sklave sind, sondern Sohn oder Tochter, wenn aber Sohn, so auch Erben durch Gott. Der Heilige Geist vermittelt uns die Wertschätzung Gottes. Er vermittelt uns, dass Gott ein guter Vater ist. Und er vermittelt dir, dass du kein Waisenkind bist. Er vermittelt dir, dass du kein ungewolltes Kind bist, kein Sklave, so wie es hier steht, oder in irgendeiner Form unwürdig bist, sondern Sohn und Tochter in ganzem Umfang. Und ich sage es nochmal, ihr Lieben, darüber brauchen wir eine geistliche Offenbarung. Das nützt wenig, dass ich dir das jetzt hier sage. Das nützt nichts, dass es nur theoretisches Wissen ist, sondern du brauchst eine geistliche Offenbarung und die gibt dir der Heilige Geist und niemand anders. Und wir haben es nötig, dass der Geist Gottes in uns ruft, aber Vater, in uns und durch uns ruft, dass wir den Vater als liebenden Vater sehen. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe Gottes, der in uns ausgegossen worden ist. Römer 5, Vers 5 lesen wir das. Und aus diesem Grunde sprechen wir ja auch so viel darüber, dass wir mehr vom Heiligen Geist haben wollen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir uns immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen und dass wir in Berührung kommen mit der Gegenwart des Geistes, mit seiner Salbung, damit wir verändert werden, damit wir diese Offenbarung haben können. Und das ist kein pfingstlich-charismatisches Steckenpferd oder so, sondern das ist die Grunderfahrung eines jeden Christen, eine Grunderfahrung, die wir alle haben und die wir alle brauchen und die wir alle machen sollen. Gott hat festgelegt, dass das die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns die Liebe Gottes zu vermitteln und uns in diese Dinge hineinzuführen. Und das ist die Art und Weise, wie wir zu unserem Erbe kommen. Und letztendlich, und darüber werde ich auch in den nächsten Predigten sprechen, letztendlich hat das alles zu tun mit einer gewissen geistlichen Mündigkeit, mit einem Erwachsenwerden im Glauben. Bitte missverstehe das nicht so, dass wir zuerst erwachsen sein müssen, um dann erben zu können. Also im Natürlichen ist es tatsächlich so, und das sagt uns auch der Galaterbrief, solange der Erbe unmündig ist, kann er das Erbe nicht antreten. Logisch, wenn du Kind bist, kannst du zwar erben, aber das Erbe wird unter einen Vormund gestellt, wird unter einen Verwalter gestellt und der verwaltet für dich das Erbe, bis du volljährig bist. Im Geistlichen ist es so, dass der Herr uns auch in eine Mündigkeit und in eine geistliche Reife, in ein geistliches Erwachsenwerden hineinführen möchte. Aber das ist nicht die Voraussetzung, um erben zu können. Das ist vielleicht ein Teil des Erbes oder etwas, was unser Erbe begleitet, dass wir hineinkommen in diese Mündigkeit, einfach damit wir mehr davon verstehen, damit wir lernen, anders damit umzugehen und damit wir einfach mehr von Gott erfassen können und dieses Erbe in ganzer Breite bekommen und zu unserem Segen und zum Segen für andere Menschen leben können. Und ich möchte zum Schluss einfach dafür nochmal beten. Ich möchte beten, dass wir alle in der Lage sind, dieses verheißene Erbe anzutreten. Dass wir in der Lage sind, auch über die Dinge hinauszuschauen, die unser Leben vielleicht in jungen Jahren geprägt haben, dass nicht Hindernisse im Weg stehen, sondern dass wir durchdringen können mit der Hilfe des Heiligen Geistes und dieses Erbe in Anspruch nehmen können. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben in uns, um uns in diese entsprechenden Erfahrungen hineinzuführen. Das ist das eine. Und das andere will ich auch noch mal sagen, wenn du noch kein Kind Gottes bist, ich weiß nicht genau, wie das hier ist bei euch, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann komm einfach nach dem Gottesdienst kurz auf mich zu und triff heute diese Entscheidung und sag, ja, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte, dass du in meinem Leben wirksam bist und dass ich hinein eintreten kann in dieses Erbe. Dann triff diese Entscheidung. Geh nicht nach Hause, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Fang an mit dieser großartigen Reise deines Lebens und fang an, dieses Erbe einzutreten. Ich bin heute vielleicht so wie der Briefträger, der dir diesen Brief überreicht, aber du musst selber aufmachen, du musst selber zur Testamentseröffnung gehen und das tust du, indem du hingehst und sagst, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du das möchtest, komm einfach nach dem Gottesdienst kurz auf mich zu, dann möchte ich auch für dich beten. Und ja, lass uns zusammen aufstehen, dass wir auch nochmal darauf reagieren. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du uns ein großartiges Erbe zur Verfügung gestellt hast. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du durch deinen eigenen Tod dieses Erbe, dieses Testament in Kraft gesetzt hast und vollstreckt hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir alle die Möglichkeit haben, dieses Erbe zu bekommen und in diesem Erbe zu leben. Und ich bete, Herr, noch einmal, so wie ich gerade gesagt habe, Herr, dass du kommst und dass du alle Hindernisse zur Seite räumst, Herr. Da, wo wir vielleicht ein verschobenes oder ein falsches oder ein komisches Bild von dir haben, Vater, dass du es gerade rückst, dass du es zurecht rückst und dass wir voller Freude in der Beziehung zu dir leben und dieses Erbe nehmen und mit diesem Erbe leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns auch Offenbarung schenkst, dass wir diese geistlichen Wahrheiten ergreifen können, dass es nicht Theorie bleibt, Herr, sondern dass wir das immer wieder neu durchbuchstabieren und dass es in unserem Leben praktisch wird und Auswirkungen hat. Ich danke dir dafür. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du mit uns bist. Danke, Heiliger Geist, dass du der Geist der Kindschaft und der Geist der Offenbarung bist. Danke, dass du hier unter uns jetzt in diesem Augenblick wirkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir wollen zum Schluss zusammen noch ein Lobpreislied singen und kannst diese Zeit noch nehmen, um so persönlich nochmal darauf zu antworten, was der Herr so zu dir sagt.